Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meiner halbstündigen Lesung. Vor der Lesung kommt der technische Umbau. Wir sind mitten dabei, hier kurz eine Präsentation vorzubereiten. Ich werde Ihnen nämlich zunächst mal versuchen, ein bisschen zu erzählen darüber, ja, wovon das Buch eigentlich handelt. Ich will auch gleich vorausschicken, dass da draußen hinter der roten Wand gibt es ja einen Büchertisch. Da gibt es auch diese Zeitungen, kann ich Ihnen gleich versprechen, die sind sogar gratis. Da gibt es eine ganze Menge über das Buch zu erfahren. Außerdem werde ich mich dann dorthin setzen und wenn Sie Bedürfnis haben, mit mir noch zu sprechen im Anschluss, bin ich gerne bereit. Übrigens gibt es da auch ein paar Bücher und die können Sie auch gerne erwerben, wenn Sie möchten. Jetzt kommen wir schon langsam der Sache näher. Ich bin also Michael Schindhelm, um erstmal mit mir kurz anzufangen. Ich will jetzt aber nicht viel über mich reden, sondern über eine andere Person. Ich bin zwar eigentlich aus der ehemaligen DDR, habe aber in Russland mal länger gelebt und studiert und mehr als die Hälfte meines Lebens im Ausland verbracht, unter anderem auch in Asien, Südostasien. Und der Mann, den Sie hier sehen, Walter Spies, der die Hauptfigur oder die ausschließliche Hauptfigur meines Buches ist, Walter Spies ist für mich eine der schillerndsten, abenteuerlichsten Biografien, Lebensgeschichten eines Deutschen im 20. Jahrhundert. Und ich würde jetzt ganz gerne schon ein bisschen beginnen. Ich weiß nicht, kann ich das schon? Das funktioniert doch wahrscheinlich. Bevor ich also lese, würde ich ganz gerne Ihnen ein paar Dinge über ihn erzählen, damit Sie eine Vorstellung bekommen, warum ich der Meinung bin, dass Walter Spies eine so besondere und eigenartige Biografie gehabt hat. Er ist 1895 in Moskau geboren worden, als Kind, drittes Kind einer sehr, sehr wohlhabenden russlanddeutschen Familie. Walter Spies, hier im Alter von 3 Jahren, ist sehr bald übrigens, da gibt's noch einen Platz, wenn Sie mögen. Walter Spies ist dann bereits sehr früh auch in Verbindung gekommen mit Prominenten dieser Zeit in Moskau, wie zum Beispiel Maxim Gorki, wie zum Beispiel Skriabin oder Rachmaninow oder der berühmte Sänger Schaljapin. Diese Leute haben also im Hause Spies verkehrt und Spies ist mit ihnen vertraut geworden. Die Spies-Familie hat in einer großen Villa im Zentrum von Moskau gewohnt. Hier habe ich mal ein Bild, das ich gemacht habe vor ungefähr 30 Jahren von dieser Villa, von der Hälfte der Villa sozusagen. Die Familie Spies lebte nicht nur in Moskau, sondern Teile von ihnen auch in St. Petersburg. Ein Onkel von ihm hat die einzige wirklich russische Kirche in St. Petersburg gebaut. Sie wissen, St. Petersburg ist im Wesentlichen gebaut worden von italienischen und französischen Architekten. Und hier sieht man Walter Spies vorne an der Bordsteinkante und den Architekten dieser russischen Kirche hier zur Eröffnung 1907, mitten im Zentrum von St. Petersburg, die Christi-Erlöser-Kirche. Der Mann im hellen Anzug ist Alexander Parland, der das gebaut hat. Das war der Onkel von Walter Spies. Wie so viele wohlhabende Russen, Russlanddeutschen, haben auch die Spiesens Walter Spies nach Deutschland zur Schule geschickt, nämlich nach Dresden, in das damals sehr renommierte Vitzthum-Gymnasium. Und hier sieht man ihn also, ich kann Ihnen das jetzt nicht von hier aus zeigen, mit in der Untersekunda des Vitzthum-Gymnasiums von Dresden. Als er 1914, kurz vor dem Abschluss seines Abiturs in Dresden, zurückkehrte, wie jeden Sommer nach Hause, nach Russland, wurde er vom Ersten Weltkrieg überrascht. Das heißt also, er konnte nicht mehr zurück und nicht nur das, sondern die Familie war plötzlich im eigenen Land Kriegsgegner. Und so wurde auch Walter Spies in der eigenen Stadt interniert und bald für die nächsten 4 Jahre in den Ural verbracht, wo er die nächsten 4 Jahre als Internierter unter sehr bescheidenen, entbehrungsreichen Verhältnissen hat leben müssen, allerdings gleichzeitig aus der Not eine Tugend gemacht hat und sich sehr schnell die baschkirische, tatarische und sogar kirgisische Sprache angeeignet hat und darüber hinaus deren Musik gelernt hat und versucht hat, diese Musikinstrumente auch auf klassischen Instrumenten nachzuvollziehen. Er ist dann über abenteuerliche Wege über Moskau wieder zurückgekehrt nach Deutschland am Ende des Ersten Weltkrieges. Zunächst einmal nach Dresden, wo er in Hellerau gewesen ist, später nach Berlin, in das berühmte Berlin der 20er Jahre. Und dort ist er tief eingetaucht in die Künstlerszene, unter anderem dank der Tatsache, dass er der Geliebte von Friedrich Murnau wurde. Walter Spies war schwul und insofern war er also der Freund, der Partner von Friedrich Murnau, dem damals berühmtesten Filmregisseur oder einem der berühmtesten Filmregisseure nicht nur Deutschlands, sondern der Welt, der bekannt geworden ist ja unter anderem durch diesen Film Nosferatu, der ja im Grunde genommen der Anfang der Horrorfilmliteratur gewesen ist. Auch an diesem Film hat übrigens Spies bereits mitgewirkt. Hier sehen Sie übrigens Murnau selbst in seiner Villa in Grunewald, die es heute noch gibt. Die Fresken, die Sie im Hintergrund sehen, sind bereits Gemälde oder ist ein Gemälde von Walter Spies. Man muss sagen, dass Walter Spies nie studiert hat, aber im Laufe seines Lebens viele Talente entwickelt hat. Er ist ein bedeutender Maler bereits in den 20er Jahren gewesen, der zusammen mit Paul Klee, mit Otto Dix ausgestellt hat. Gleichzeitig ist er ein bedeutender Musiker auch gewesen und vieles andere mehr, was wir noch kennenlernen wollen. Hier sieht man erste Gemälde aus dieser Zeit, die zum Beispiel auch an seinen Landsmann Marc Chagall erinnern. Auch das ist ja ein bisschen hell im Raum. Übrigens, die Bilder, die Sie sehen, sind alle auch im Buch enthalten. Dies ist ein sehr berühmtes Bild aus seinen letzten Wochen in Deutschland. Denn Walter Spies hat bereits, obwohl er im verrückten Berlin der 20er Jahre war, dieses Berlin und Deutschland und Europa für immer im Jahr 1923 wieder verlassen. Denn Spies empfand, dass diese Welt auch für ihn zu eng ist, nachdem er im Ural und in Moskau ganz andere Welten kennengelernt hatte. Und so sprang er sozusagen auf ein Schiff in Hamburg, es war die SS Hamburg, und verbrachte ein halbes Jahr damit, über den Suezkanal nach Asien zu reisen, und wurde im Jahr 1923 im Herbst landete er schließlich auf Java und wurde also schließlich dort Bewohner von Yogyakarta, der damals wichtigsten Stadt auf Java. Der Herr, den Sie hier sehen, ist der Sultan von Yogyakarta, der Spies sehr bald entdeckt hat als einen interessanten, sehr musikalischen, sowohl Pianisten als auch Dirigenten. Und so kam es, dass dieser Sultan Walter Spies anbot, in seinem Palast der Dirigent der Hofkapelle zu werden. Und so lebte also Walter Spies vom 1923 ab als Deutscher, als Weißer, als einziger Weißer unter 10.000 Javanesen im Palast des Sultans von Yogyakarta. Sie sehen hier verschiedene Ansichten dieses Palastes von heute. Aber selbst dort ist es Spies irgendwann langweilig geworden. Und als er eines Tages einen Fürsten aus Bali traf, das ist ja die Insel, die direkt östlich an Java anschließt, und dieser Fürst ihm anbot, dass er vielleicht nach Bali kommen solle, wo es auch eine große Musik- und Malkultur gibt, ist Spies diesem Mann gefolgt und schließlich in Bali gelandet und auf Bali bis zum Ende seines Lebens geblieben. Walter Spies wurde der erste weiße Künstler, der sich auf Bali niederließ und dem viele Künstler in den folgenden Jahrzehnten nach Bali folgen sollten. Er hat hier in diesem Haus gewohnt, in dem ihn Leute wie Charlie Chaplin, wie Vicky Baum, wie Barbara Hutton, Sie sehen ihn hier, auch unter den Einheimischen. Die Einheimischen haben ihn sehr ernst genommen und haben ihn verehrt, aufgrund dessen, dass er sich so ungeheuer eingelassen hat auf diese balinesische Welt und ihre Kultur. Er hat viele der balinesischen Künstler um sich gesammelt und gleichzeitig seine eigene Mal- und Musikkultur vollkommen umgewandt. Er hat ihre Sprache gelernt, er hat ihre Gamelan-Musik studiert und hat sogar sich ein Klavier angeschafft und es geschafft, das Klavier so umzustimmen, dass es wie ein Gamelan-Orchester klang. Er hat also begonnen zu malen in einer balinesischen Malstil, und er hat außerdem auch auf den Tanz auf Bali einen großen Einfluss genommen. Man muss sich vorstellen, Bali war die einzige hinduistische Insel im ansonsten ausschließlich islamischen Indonesien. Insofern gab es dort wirklich eine sehr spezielle, eigenartige und andere Kultur. Und Walter Spies ist der Erste gewesen, der sie eigentlich entdeckt hat. Hier ein Tänzer, mit dem er zusammen sehr viel gearbeitet hat, Mario, der hier einen Legong tanzt. Sie wissen vielleicht, Bali ist besonders berühmt geworden, eben durch seine Tänze. Hier sehen Sie ein Gamelan-Orchester. Was Sie hier sehen, ist ein modernes Bild eines Ketchak- oder Affentanzes. Wer auf Bali mal war oder wer zum Beispiel auch Filme von den Coen Brothers oder von Fellini gesehen hat, der wird diese Musik schon gehört haben, weil viele westliche Künstler haben sich dieser Musik und auch dieser Tanzform angenommen, weil sie so bizarr ist. Dieser Tanz ist im Grunde genommen von Walter Spies gemeinsam mit den Balinesen erfunden worden und gilt heute als der Nationaltanz von Bali. Sie sehen auch hier einen anderen Ausschnitt aus einem solchen Ketchak-Tanz. Walter Spies hat sich auch sehr für die Landschaften natürlich von Bali interessiert, insbesondere für die Reisfelder, die heute übrigens UNESCO-Welterbe sind, und hat auch begonnen, diese immer wieder zu porträtieren im Stile eines tropischen magischen Realismus, wie wir ihn hier finden. Seine Werke sind sehr erfolgreich gewesen. Er hat im Prinzip nur davon gelebt, diese Bilder zu malen und an oftmals reiche Ausländer zu verkaufen. Wenn heute mal ein Werk von ihm auf dem Auktionsmarkt ist, dann bringt es Millionen. Das kommt aber sehr selten vor. Und im Übrigen ist es so, dass Walter Spies dadurch, dass seine Werke verstreut sind über Privatsammlungen, so gut wie unsichtbar ist und in Deutschland unbekannt geblieben ist, währenddem er im Ausland, in Indonesien selbst, aber auch in Japan oder Australien oder Holland eigentlich relativ prominent ist. Also paradox, dass ein Deutscher in Deutschland nicht bekannt ist. Er ist auch in Filmen beteiligt gewesen. Der erste Film über Bali überhaupt ist durch ihn zustande gekommen. Insel der Dämonen, ein Film für die UFA. Er hat auch später an einem amerikanischen Film mitgewirkt. Er hieß Guna Guna. Guna Guna ist sowas wie Liebeszauber und hat dazu geführt, dass es einen wirklichen Bali-Rausch in Hollywood gegeben hat. In den 40er und 50er Jahren sind viele Hollywood-Filme gedreht worden über Bali und mit dem Thema Bali. Es gab auch in vielen Städten Amerikas dann plötzlich Guna Guna Bars. Natürlich waren es vor allen Dingen die barbusigen Frauen, die besonders die Fantasie angeregt haben im Westen. Der Mann, den Sie da ganz links sehen, ist Charlie Chaplin, der Walter Spies zweimal besucht hat. Walter Spies ist der Mann mit der Mütze im Zentrum. Auch Chaplin war zutiefst beeindruckt und fasziniert von Spies. Barbara Hutton war die damals mit Abstand reichste Frau der Welt, die siebenmal verheiratet war, übrigens einmal mit Cary Grant, mit dem sie auch hier gewesen ist. Ellie Beinhorn, die berühmteste Fliegerin ihrer Zeit, die unter anderem einen Weltumflug gemacht hat, musste natürlich auch auf Bali eine Station machen. Vicky Baum, damals eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen, die in Hollywood sich niedergelassen hatte, schrieb sogar einen Roman auf Bali über die Zeit mit Spies. Und dann kam das schlimme Ende, als nämlich Deutschland 1940 Holland besetzte und damit auch plötzlich das ja holländisch Indonesien im Kriegszustand sich befand, wurden alle Deutschen interniert, so also auch Walter Spies, der inzwischen schon 15 Jahren friedlich und völlig integriert auf dieser Insel gelebt hatte. Er wurde interniert und als dann nach Pearl Harbor die Japaner sich näherten und über Singapur langsam auch die indonesischen Inseln angriffen, hat die Kolonialmacht Hollands dieses Schiff, die Van Imhoff, ausgestattet mit Käfigen, in denen 500 Internierte aus Deutschland, übrigens sowohl Juden als auch Verbrecher, übrigens auch holländische Nazi-Sympathisanten, in diese Käfige verbracht haben, um dieses Schiff nach Ceylon zu verbringen, wo ja die Briten noch relativ stabil geherrscht haben. Und dieses Schiff wurde kurz nach Auslaufen von einem japanischen Aufklärer versenkt. Mit anderen Worten, auch Walter Spies ist im Indischen Ozean untergegangen. Es gab dann sehr viele Legenden über Walter Spies, vor allen Dingen auf Bali selbst. Viele Balinesen haben angenommen, er sei noch lebendig, er lebe auch noch auf der Insel. Er hat ein sehr vielseitiges Erbe hinterlassen. Hier sehen Sie ein Museum, das erst in den 90er Jahren eröffnet wurde, das erste Museum für balinesische Gegenwartskunst überhaupt, in der Hauptstadt oder in der Kulturhauptstadt Ubud, im Zentrum von Bali, in dem auch Spies gelebt hat. Und dort gibt es eigentlich ausschließlich zu sehen balinesische Künstler. Dann gibt es aber einen speziellen Saal, in dem Werke von Spies zu sehen sind. Das ist übrigens das einzige Museum dieser Art, wo Walter Spies Bilder heute zu sehen sind. So, ich könnte jetzt noch weiter erzählen, weil Spies also sehr viel an Erbe hinterlassen hat. Er hat im Grunde genommen auch den globalen Tourismus nach Bali gebracht. Aber ich verzichte jetzt darauf, denn Sie sollen ja das Buch an sich lesen. Und insofern beschränke ich mich jetzt darauf, noch ein paar Zeilen aus diesem Buch zu lesen. Augenblick, ich muss erst mal meine Kehle wieder ein bisschen schmieren. Das Buch erzählt die gesamte Geschichte Spies. Das heißt also auch Russland, Deutschland. Das lasse ich jetzt mal weg, weil, wie gesagt, die Zeit dazu nicht reicht. Es gibt, wie gesagt, auch die Bilder. Ich habe das Buch mit einem Kunstverlag zusammen gemacht. Und dadurch ist es möglich gewesen, auch sehr schöne Reproduktionen seiner Werke in diesem Buch unterzubringen. Allerdings hat ein balinesisches Haus Körperteile wie ein Mensch. Der Familienschrein ist der Kopf, der Schlaf, die Schlaf- und Wohnräume entsprechend den Armen, Küche und Speicher, den Beinen, der Hof dem Bauchnabel, das Eingangstor den Geschlechtsorganen und die Jauchegrube dem After. Obwohl Walter gewiss Zugeständnisse gemacht hat und Vereinfachungen erlaubt sind, geht es nicht so rasch voran mit dem Bau wie erhofft. Das Schilf für das Dach kann nicht geschnitten werden, solange Spies unterwegs ist, denn dafür ist es noch nicht reif. Der Priester muss erst den Termin im Kalender festlegen, bevor die Arbeiten beginnen dürfen. Mindestens ein Huhn und ein paar Schalen Reis und Früchte müssen als Opfergaben aufgebracht werden. Der Bambus ist nicht trocken und wehe, wehe, es wird zufällig eine gerade Zahl von Bauteilen verwendet. Immerhin hat Walter der Mama gegenüber schon eine klare Vorstellung davon, wie unheimlich gemütlich es werden wird. Zwei Herumfläts-Salons mit Sofas, Batiken, Schnitzereien, Masken und Herrlichkeiten, zu Küchenschränken umgebaute Petroleumkisten, Esstische, Stühle und Lampen, ein Willkommensgeschenk des Pungawa, die Zimmer von oben bis unten mit Matten beschlagen. Nur mit dem Boden hapert es. Stein, Zement und Holz sind zu teuer, also wird es eine Lage aus Kalk, Asche und Sand geben, darauf Matten und irgendwann einmal Teppiche. Aber auf die Einheimischen kann er von Anfang an zählen. Als er im Oktober nur noch 50 Gulden hat, Bruno seiner Pflicht nicht nachkommt, die Dividende aus dem Familientrust auszuzahlen und Walter daraufhin Murnau telegrafisch daran erinnern muss, dass er ihm für den Ankauf einiger Gemälde noch Geld schuldet, kommen alle lieben U-Butter und bringen mir der eine Früchte, der andere Reis oder ein Huhn. So kann es zwar nicht weitergehen, doch sonst geht es mir ganz herrlich. Streng genommen folgt er der Devise, durch Nichtstun Geld verdienen, um weiterhin nichts zu tun. Perpetuum immobile. Wäre da bloß nicht die Tücken des Alltags. Wasser holen kostet 5 Cent pro Eimer und mit Küchengebrauch und Badewasser gehen etwa 10 Eimer täglich drauf, 15 Gulden im Monat. Und außerdem müssen Koch und Junge ihr Gehalt und ihr Essen haben. Sorry. Was ist jetzt los? Na, macht die Technik jetzt. Ist der Techniker noch irgendwo da? Ich verliere jetzt hier einfach Zeit, na gut. Ich weiß nicht, ob der Techniker noch mal kommen kann, dass wieder oder Sie vielleicht das aufs ganze Vollbild stellen können. Mehr geht's gar nicht. Dankeschön. Da sind Dörfer aus Familienanwesen zusammengesetzt, die durch Wälle begrenzt sind. Dazwischen verläuft eine einzige Allee, ausgerichtet von den Bergen zum Meer, den balinesischen Äquivalenten von Nord und Süd. Mächtige Laubbäume spenden genügend Schatten für die durch die Allee schlendernden Bauern, die morgens rhythmisch ihre Arbeitsgeräte aneinanderschlagen und abends mit Garben von Reispflanzen nach Hause kommen und für die Frauen auf dem Weg zum Markt glänzende schwarze Tongefäße auf dem Kopf balancierend. Nackte Kinder spielen an den Eingangstoren, daneben glockenförmige Käfige, in denen die wertvollen Kampffähne aufbewahrt werden. Halbwüchsige mit gewaltigen Strohhüten treiben hellgraue und ockerfarbene Büffel durchs Dorf. Gänse warten durch die Savas und halten Ungeziefer von den Reispflanzen fern. Ein Hüter oft ein alter Mann, dirigiert sie in die Rinne und stellt einen Bambusstab mit einem weißen Stofffetzen auf, der den Gänsen anzeigt, wie weit sie sich entfernen dürfen. Bei Sonnenuntergang zückt die Alte die Stange und marschiert mit seiner Gänseeskorte zurück ins Dorf. Kläffer jagen durch den Staub der Allee und ernähren sich vom Unrat, der zuweilen über die Welle der Wohnhäuser fliegt. Die Mitte dieser Dörfer bildet ein Platz mit einem mächtigen Banyan, dem Prinzenpalast, einem Markt, einem Versammlungsort, dem Wachturm mit dem Kulkul, der balinesischen Alarmtrommel und einem Gatter für die Kampffähne. Hier werden Märkte und Feste abgehalten. Eines Nachts in Kintamani wird Spieß Zeuge, wie sich auf das Tok-Tok der Trommel bei Vollmond die Alten zu einem Bankett zu Ehren der Götter versammeln. Die Leute lassen sich schweigend um eine provisorisch errichtete Plattform herum nieder. Reis wird vor jedem Teilnehmer ausgeschüttet und der Priester hebt an zu einem Gebet, in dem er die Vorfahren anruft: Kaki, Kaki, Großvater. Dies ist die Einladung an die Geister der Verschorbenen, sich am Mahl zu beteiligen. Die Alten beginnen zu essen und unterhalten sich in vertrauten Plauderton. Der Kampf ums Bali-Dasein hat sich also gelohnt und Spieß sich aufs Bleiben eingerichtet. Vom Gästehaus schaut man hinunter auf den Fluss, hinüber zu den Banyan-Bäumen, in denen Affenhorden ihr ununterbrochenes Remi-Demi treiben. Ein Gemüsegarten ist angelegt, Blumen sind gepflanzt. Die beiden angeblich zahmen Affen etwa fahren immer im Auto mit und machen alles dreckig. Gestern haben sie 5 von meinen 6 Tassen kaputtgeschmissen, einen Wasserkrug, meine ganze Butter aufgegessen und alle Milch ausgetrunken. Der Freund liegt mit Darmkatarr im Hospital von Denpasar. Koch und Hausboy haben sich rätselhafterweise beide gleichzeitig einen Arm gebrochen. Der Chauffeur hat die Masern. Der Ersatzkoch kann nicht kochen, der Ersatzjunge kann nicht jungen, der Ersatzchauffeur kann nicht schoffen. Außerdem hat sich das Reh ein Bein gebrochen. Jetzt ist es verbunden und weint immer, weil es nicht herumgrasen darf. Das Geld ist selbstredend längst verbraucht und es mangelt an der Lust zu pinseln. Die Eingeborenen adelt eine herrliche Faulheit. Wie er ja frühzeitig beobachtet hat, und von diesem Adel möchte Spieß gerne etwas abhaben. Walter konnte sich von den Affen schlicht nicht trennen und gebot ihnen selten Einhalt, nicht einmal, wenn sie sich an der Leinwand eines nahezu fertigen Gemäldes delektierten. Nach einem Gesellschaftsabend im Hotel von Denpasar frohlockte er beim Anblick seiner 4-beinigen Freunde im Wagen. Endlich was Menschliches. Und die Mama ließ er wissen, Tinte wird gesoffen und wieder herausgespritzt auf Haare oder sonst einfach ins Gesicht. Löffel liegen auf dem Dach, Makaronis werden in die höchsten Palmen verschleppt, Sardinen schmecken am besten auf dem Kopfkissen, Klavierspielen klingt nur gut, wenn man sich eben erst im umgeworfenen Honig gewälzt hat. Kein Wunder, dass Gela und Claire meist in Wachstumsschürzen herumlaufen. Die Bali Aga leben das Jahr in 12 vollen und schwarzen Monden, nach denen sie die Tage ihrer Feste bestimmen und den Reisanbau organisieren. Niepi, das Neujahrsfest, kündigt das Ende der Regenzeit und den Frühling an. Nach den obligaten Hahnenkämpfen vor Sonnenuntergang werden die widerstreitenden magischen Mächte mit Opfergaben auf den Dorfplatz gelockt. Mit einem Altar für die Sonne, einem für die Toten und einem für die Dämonen. Beladen mit Früchten, Schnäpsen, Geld und Haushaltsgeräten werden die Altäre in den Richtungen der balinesischen Windrose aufgestellt. 9 Priester, verschieden hoher Ränge, beziehen auf Gerüsten gegenüber den Altären Stellung. Nachdem die Priester die Opfer für die magischen Kräfte der Toten sowie für die guten und die bösen Götter geweiht haben, überreichen sie symbolisch der Menge Feuer und Wasser. Darauf bricht ein wahnwitziger Tumult los. Feuerwerke zünden, die Armen unter den Dörflern plündern die Altäre, die Kulkul-Trommeln schlagen, Bauern mit bunt bemalten Gesichtern und Oberkörpern, bewaffnet mit Fackeln, stürmen durchs Dunkel und schreien aus Leibeskräften: Megiddi, Megiddi, fort mit euch. Die Chaosparade hält an bis weit nach Mitternacht. Dann verfällt das Dorf plötzlich und wie auf geheimen Wink hin in tiefen Schlaf. Der kommende Tag ist absoluter Stille gewidmet, um den Geistern vorzuspielen, Bali wäre ausgestorben. Arbeit, Geschlechtsverkehr, Gassenplauderei, sogar Zigaretten sind nicht gestattet. Für Dämonen gibt es daher nichts zu tun. In Den Passar besucht er einen der verbreiteten Hahnenkämpfe. Die Tiere, eingewickelt in Kokosblätter, werden auf den Markt gebracht und der Menge präsentiert. Wetteifrige strecken sich gegenseitig Kepeng-Münzen hin und rufen ihre Angebote aus. 15 cm lange Messer stecken am rechten Fuß der beiden Gockel, dort, wo man ihnen zuvor den Sporn abgeschnitten hat. Ein Gong ertönt und los geht's. Die Hähne werden nun gegeneinander aufgehetzt und in der Arena platziert. In einem für das menschliche Auge nicht nachvollziehbarem Tempo gehen diese sofort aufeinander los. Lediglich blitzende Klingen und das bald heftig spritzende Blut geben dem Beobachter eine Vorstellung vom Verlauf des Kampfes. Sobald einer der Hähne zusammenbricht, stößt der Sieger ein wildes Kikeriki aus und hackt weiter auf den toten Gegner ein. Zuweilen sind beide Tiere verwundet und der Kampf geht weiter, nachdem die Besitzer sie massiert oder ihnen Luft in die Lungen gepustet haben. Doch alas, die Holländer haben neuerdings den Hahnenkampf, wie zuvor schon, die Witwenverbrennungen verboten. All das, was den Balinesen besonders am Herzen liegt. Im Verlauf der ersten Monate wird Spies vom gleichmäßigen Rhythmus des balinesischen Alltags eingeholt worden sein. Das Gurren der Tauben, die am Morgen in Staffeln übers Dorf ziehen, oder das Rascheln der Besen, mit denen die Frauen den Hof kehren, während die Männer die Hähne am Tor im Käfig ausstellen und sich mit einem Kittipat-Snack auf den Weg in die Felder machen, durchflutete ihn. Irgendwann notierte Spieß, er habe zum ersten Mal die Sonne gemalt. Außer an exklusiven Delikatessen wie gerösteten Bienen wird er sich an den vielen kleinen, stets kalt servierten Speisen delektiert haben, die nur dann als genießbar galten, wenn sie mit einem Brei aus gestampften Wurzeln, Nüssen, Zwiebeln, Knoblauch, Zitronensaft, Kokosnuss und rotem Pfeffer aufs Stärkste gewürzt waren. Wie es sich unter Balinesen gehörte, wird er mindestens zweimal am Tag vor den Hauptmahlzeiten gebadet haben, obwohl der Eimer Wasser so schmerzhaft teuer war. Streng nach Geschlechtern getrennte Badeanstalten boten entweder natürliche Wasserbassins oder Duschen in der Form von fantastischen Tieren. Auch unter ihresgleichen hielten Männer wie Frauen den Gegenstand der Scham vor den anderen verhüllt, wenn sie sich für Stunden gemeinsam im Pool versammelten und Plaudereien abhielten. Victor von Plessen, der extravagante Forschungsreisende aus dem Holsteinischen, der die Rolle eines Produzenten in Spies künstlerischem Leben spielen sollte und ihm das erste Mal bereits 1924 in Yogyakarta begegnet war, gehörte zu den frühen Besuchern. Von ihm stammt die Beobachtung, Spies habe den Leichtsinn eines Heiligen gehabt, wie die Lilie auf dem Felde. Zugleich überliefert derselbe Plessen eine sehr unheilige, dafür aber ausgesprochen irdische und vielsagende Geschichte. So erinnere ich mich, schreibt der Baron Jahrzehnte später, wie wir an einem besonders schwülen Tag von einem furchtbaren tropischen Platzregen überrascht wurden, der Weg und Stege fußhoch unter Wasser setzte. Der Graben, der beiderseits der Straße durch die Dörfer ging und meistens trocken war, wurde zu einem reißenden Strom, der allen Unrat und Dreck in schäumender Flut mit sich abwärts riss. Da wir sowieso durchnass waren, war es verlockend, sich mit dem Treibholz und allem möglichen Fortgeschwemmten in die strömende Flut zu stürzen, um in sausender Fahrt unter kleinen Brücken an den Lehmmauern entlang nach unten geschwemmt zu werden. Von Plessen zufolge jubelte nicht nur die Dorfjugend, sondern spendeten auch die Erwachsenen Applaus. Wie auch nicht, benimmt sich so etwa ein Weißer? Tja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und fürs Kommen. Dankeschön. Dankeschön. Und wie gesagt, wenn Sie möchten, ich stehe gerne für Nachfragen und dergleichen draußen auf der anderen Seite dieser roten Wand zur Verfügung. Da können Sie vielleicht auch, wenn Sie mögen, ein Buch kaufen, das ich Ihnen gerne signiere oder sich die Zeitung mitnehmen. Und ansonsten noch viel Spaß heute hier auf der Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.